Ja, guten Morgen. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Giovanni hat ja letzte Woche gepredigt zum Thema Glaube, also so die Grundlage, die Hauptgrundlage ist Jesus. Und heute geht es darum, wie wir damit umgehen können, wenn unser Glaube herausgefordert wird. Und meine Predigt ist so aufgebaut mit der Folie 2. Also erstmal kommt die Einleitung und dann kommt ein Bibeltext, der ist aus 2. Petrus 1, Vers 1 bis 15. Und das ist ein Text, den der alte Petrus geschrieben hat. Und dann schauen wir auf den Petrus, was Gott auf den Weg, den Gott mit ihm gegangen ist. Und schaut, wie er sich im Glaube bewährt hat. Also unser Glaubens- und Lebensweg, der bringt uns oft mal in Situationen, die uns herausfordert. Und unsere Reaktion darauf, die kann also ganz unterschiedlich sein. Und das hängt mit unserer derzeitigen Verfassung zusammen und auch mit dem, wie nah oder wie distanziert unsere Gottesbeziehung zu diesem Zeitpunkt ist. Tatsache ist, dass wenn wir durch herausfordernde Situationen gegangen sind und sie auch verarbeitet haben, dass unser Glaube wächst. Dabei kommt es nicht darauf an, ob wir die Situation gemeistert haben oder ob wir versagt haben. Wichtig ist, dass wir in Verbindung mit Jesus bleiben. Also dranbleiben ist das Thema, was Peggy schon eingeleitet hat mit dem Wort. Dranbleiben, dranbleiben. Und so bewährt sich unser Glaube. Und ein gutes Beispiel und Vorbild dazu ist der Petrus. Durch alle Wirren seines Glaubenslebens hindurch ist er dran geblieben. Lasst uns jetzt als erstes einen Blick auf den Text aus 2. Petrus 1, Vers 1 bis 15 werfen. Und dort erfahren wir, wie der reife, der alt gewordene Petrus, was er uns weitergegeben hat. Das ist dann Folie 3. Ich lese aus der Neuen Genfer Übersetzung. Simon Petrus, Diener und Apostel Jesu Christi an alle, die den gleichen kostbaren Glauben empfangen haben wie wir. Einen Glauben, der uns aufgrund der Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus geschenkt ist. Ich wünsche euch, dass ihr Gott und unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernt und dadurch in immer größerem Maß Gnade und Frieden erfahrt. In diese Verse, da erfahren wir, wer der Absender und wer die Empfänger sind. Das Ganze ist verbunden mit einem Segenswunsch. In der neuen Genfer Übersetzung ist jetzt der nächste Absatz überschrieben mit Teilhabe an der göttlichen Natur und die Hoffnung für alle, die schreibt Bewährung im Glauben. Ich lese ab Vers 3 weiter. In seiner göttlichen Macht hat Jesus uns alles geschenkt, was zu einem Leben in der Ehrfurcht vor ihm nötig ist. Wir haben es dadurch bekommen, dass wir ihn kennengelernt haben, ihn, der uns in seiner wunderbaren Güte zum Glauben berufen hat. In seiner Güte hat er uns auch die größten und kostbarsten Zusagen gegeben. Gestützt auf sie könnt ihr dem Verderben entfliehen, dem diese Welt aufgrund ihrer Begierden ausgeliefert ist, und könnt Anteil an seiner göttlichen Natur bekommen. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt. Zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung. Zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit. Zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott. Zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus zu allen Menschen. Denn wenn das alles bei euch vorhanden ist und ständig zunimmt, wird euer Glaube nicht untätig und nicht unfruchtbar bleiben und ihr werdet Jesus Christus, unseren Herrn, immer besser kennenlernen. Doch wer das alles nicht hat, der ist so kurzsichtig, dass er wie ein Blinder im Dunkeln umhertappt. Ein solcher Mensch hat vergessen, dass er vom Schmutz seiner früheren Sünden gereinigt wurde. Deshalb, liebe Geschwister, setzt erst recht alles daran, eure Berufung und Erwählung durch ein entsprechendes Leben zu bestätigen. Wenn ihr das tut, werdet ihr vor jedem Fehltritt bewahrt bleiben und der Zugang zum ewigen Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch offen stehen. Also auch hier werfen wir mal einen Blick auf den Text. Die Hoffnung für alle übersetzt: Gott hat uns alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Und wie ist das jetzt geschehen? Dadurch, dass wir Jesus kennengelernt haben und dass er uns berufen hat. Er hat uns seine Zusage und Verheißungen gegeben als Ermutigung für unser irdisches Leben. Zusage auch, dass wir das Ziel im Auge behalten, für das es sich lohnt, dran zu bleiben. Gestützt auf die Zusage sind wir den Angeboten dieser Welt, die uns von Gott abhaltet, nicht mehr ausgeliefert und haben Anteil an der göttlichen Natur. Dann kommt Folie 5. In den Versen 5 und 7 wird ein Prozess beschrieben. Und ich habe das hier so als Kreis aufgemalt sozusagen. Und auf diesen Prozess soll man sich einlassen. Das Ergebnis: der Glaube wird zur Tat und zeigt Wirkung, zeugt Frucht. Und dann werdet ihr Jesus Christus immer besser kennenlernen, in eurer Berufung leben, euer Charakter wird sich festigen, eure geistliche Erkenntnis wird zunehmen, eure Selbstbeherrschung wird immer besser gelingen und ihr werdet standhafter sein. Die Ehrfurcht vor Gott wird zunehmen, ebenso die Liebe zu den Glaubensgeschwistern und zu allen Menschen. Also wir sehen also, Petrus gibt uns hier nicht nur Handlungsanweisungen nach dem Schema, das und das müsst ihr tun und das andere müsst ihr lassen. Es geht nicht um eine To-Do-Liste oder eine Verbotstafel. Es geht darum, sich beständig einem Wachstums- und Verwandlungsprozess auszusetzen. Was diesen Prozess behindern kann, da kommen wir später drauf. Also auch dieses Bild mit diesem Wachstumsknoten, das die Gabi benutzt hat, das passt wirklich sehr gut zu diesem Text und zu diesem Thema. Dann kommt der letzte Abschnitt von diesem Text, das wäre dann Folie 6. Daher werde ich euch immer wieder an diese Dinge erinnern, auch wenn ihr sie bereits kennt und fest auf dem Boden der Wahrheit steht, die euch verkündigt wurde. Aber ich halte es für richtig, euch das alles ins Gedächtnis zu rufen und euch auf diese Weise immer wieder wachzurütteln, solange ich noch in meinem jetzigen Körper bin, diesem Zelt, das meine irdische Bleibe ist. Ich weiß nämlich, dass mein Zelt schon bald abgebrochen wird. Jesus Christus selbst, unser Herr, hat es mir offenbart. Doch ich werde alles daran setzen, dass ihr euch auch nach meinem Tod jederzeit an diese Dinge erinnern könnt. Also das ist das Vermächtnis des Petrus. Und das Vermächtnis, das ist das, was kurz vor ihrem Tod Menschen weitergeben. Und das ist das, was ganz wichtig ist. Das ist sozusagen die Essenz ihres Lebens. Und in Vers 12 und 13 sagt er: Eigentlich macht ihr das schon und trotzdem will ich euch immer wieder daran erinnern. Ich will euch immer wieder an all dies erinnern, selbst wenn ich euch damit nichts Neues sage. Ihr seid längst davon überzeugt und in der Wahrheit gefestigt, die euch verkündigt wurde. Trotzdem halte ich es für meine Pflicht, euch immer wieder daran zu erinnern und euch wachzuhalten, solange ich lebe. Interessant, gell? Das könnte man ja hier auch sagen. Also in vielem lebt ihr schon und trotzdem ist es gut, immer mal wieder einfach daran zu erinnert werden. Und dazu soll eben diese Predigt auch sein. Was ist das jetzt für ein Mensch, der solche Anweisungen im Angesicht seines nahen Todes gibt? Folie 7. So ist er bestimmt nicht. Und Folie 8. Und so auch nicht. Ist es ein Überflieger, mit dem wir uns sowieso nicht messen können? Oder ein Mensch wie du und ich? Lasst uns nun das Leben von Petrus mal anschauen. Vielleicht kommt euch ja auch manches bekannt vor. Petrus vom Fischer zum Menschenfischer. Das ist jetzt Folie 9. Das können wir lesen in Lukas 5, Vers 1 bis 11. Petrus, sein eigentlicher Name ist Simon. Er bekommt von Jesus den Namen Petrus, das heißt Fels. Seine Herkunft ist Galiläa in Bethsaida oder Kapernaum am See Genezareth auf alle Fälle. Sein Beruf ist Fischer. Er ist selbstständig im Familienbetrieb zusammen mit seinem Bruder Andreas und seinem Vater Jona. Er ist verheiratet, auch seine Schwiegermutter lebt im selben Haus. Jesus ruft ihn und seinen Bruder Andreas in die Nachfolge. Nach einer erfolglosen Fischernacht rät ihm Jesus, das Netz am helllichten Tag auszuwerfen. Und sie fangen so viel, dass sie das Netz kaum bergen können. Daraufhin beruft ihn Jesus in seine Nachfolge und gibt ihm einen Auftrag. Von nun an wirst du Menschen fischen. Der Evangelist Lukas beschreibt, dass neben seinem Bruder Andreas auch noch die Gefährten Johannes und Jakobus, Auffischer, gleichzeitig in die Nachfolge berufen werden. Da gab es freie Stelle am See Genezareth. Sie geben ihre berufliche Existenz auf, verlasset ihre Familie und werdet in Zukunft 3 Jahre mit Jesus unterwegs sein. Petrus, der Risikobereite, Folie 10. Das lesen wir in Matthäus 14, 22 bis 33. Eine stürmische Nacht auf dem See Genezareth. Die Jünger sind ohne Jesus in Seenot auf dem Boot. Jesus kommt ihnen auf dem Wasser entgegen. Sie erschrecken und denken, es wäre ein Gespenst. Nachdem Jesus sich zu erkennen gibt, will Petrus ihm auf dem Wasser entgegengehen. Der Risikobereite. Und es gelingt ihm auch, solange er auf Jesus schaut. Sobald er auf die widrigen Umstände schaut, also das stürmische Meer, versinkt er. Jesus rettet ihn. Er ist nur stark, vertraut auf seine eigene Kraft und erleidet eine Niederlage. Petrus, der Christusbekenner. Das ist Folie 11. Das lesen wir in Matthäus 16, Vers 13 bis 19. Jesus fragt die Jünger, für wen ihn die Leute halten. Es kommen Antworten wie ein Prophet oder Johannes der Täufer. Danach fragt Jesus die Jünger, für wen sie ihn halten. Darauf antwortet Petrus, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, das heißt der Messias, auf den die Juden schon seit Jahrhunderten gewartet haben. Daraufhin sagt Jesus zu ihm, dass diese Erkenntnis nicht auf sein Mist gewachsen ist, sondern dass es eine göttliche Offenbarung ist. Daraufhin gibt Jesus ihm einen neuen Auftrag. Du bist Petrus, das heißt Fels, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Auf dem Berg der Verklärung, das lesen wir in Matthäus 17, darf Petrus nur einen Blick in die übernatürliche Welt werfen. Er ist live dabei, wie Jesus sich mit Mose und Elia unterhält, Männer Gottes, die bereits vor Jahrhunderten von Jahren verstorben sind. Petrus, der Berechnende. Das lesen wir in Matthäus 19, Vers 27 bis 30. Petrus will von Jesus wissen, was es bringt, dass er sein altes Leben, seine berufliche Existenz, seine Sicherheit, seine Familie, sein Dorf verlassen hat, um sich auf Jesus und seinen Auftrag einzulassen. Daraufhin sagt Jesus, Wer mir nachfolgt, wird alles, was er verlässt, in meinem Namen, das heißt in meinem Auftrag, hundertfach empfangen und das ewige Leben. Diese Zusage gilt auch für uns. Also auf der Bank kriegt man ja gerade nicht so viele Zinsen. Also das heißt, die Rendite ist nicht besonders groß, aber hier ist die Rendite sehr groß. Das wird man hundertfach empfangen. Petrus versagt als Freund. Matthäus 26, Verse 36 bis 46. Jesus ist in höchster Not, seine Hinrichtung steht kurz bevor und er kämpft mit sich selbst, mit Gott, seinem Vater und gegen den Teufel. Wie dringend hätte er da die Unterstützung seiner Freunde gebraucht. Aber auch seine drei engsten Freunde erliegen dem Schlaf und lassen ihren Meister in dieser schweren Stunde allein. Petrus, der Impulsive, Johannes 18, Vers 10. Petrus, wahrscheinlich enttäuscht über sich selber, dass er Jesus in seiner schwersten Stunde allein gelassen hat, nimmt bei der Gefangennahme Jesu ein Schwert und haut dem Knecht des Hohepriesters Malchus das rechte Ohr ab. Jesus tut kurz vor seiner Gefangennahme noch ein Wunder und setzt dem Knecht das Ohr wieder an. Wohlgemerkt, nicht in chirurgischer Kleinarbeit. Petrus, der Christusverleugner, das wäre Folie 12, lesen wir in Lukas 22, Vers 54 bis 61. Jesus sagt die Verleugnung des Petrus voraus. In der momentanen Situation schließt Petrus das für sich aus. Jesus sagt zu ihm: Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und er gibt ihm wieder einen Auftrag. Wenn du einst umkehrst, so stärke deine Brüder. Was bedeutet es? Warum sollte Petrus umkehren? Obwohl Petrus, wie übrigens auch die anderen Jünger, alle versprochen hatten, Jesus bis in den Tod hinein treu zu bleiben, folgt die Verleugnung auf den Fuß. Petrus fürchtet sich sogar vor einer einfachen Magd. Als der Hahn kräht, denkt Petrus an die Worte Jesu und weint bitterlich über sein Versagen. Petrus, der Auferstehungszeuge, Johannes 20, Verse 1 bis 10, das ist dann Folie 13. Maria und Maria Magdalena gehen zum Grab und finden den Leichnam Jesu nicht, sondern nur die Leichentücher. Daraufhin holen sie Johannes und Petrus. Beide werden sie die erste Zeuge der Auferstehung. Jesus, der Auferstandene, begegnet ihnen. Folie 14. Petrus bekommt eine zweite Chance. Das lesen wir in Johannes 21, Vers 1 bis 13. Die Situation ähnelt stark Petrus' erster Berufung. Die Jünger sind wieder am See Genezareth und tun das, was sie am besten können: Fische. Aber wieder fangen sie die ganze Nacht nichts. Am Morgen steht Jesus, der Auferstandene, am Ufer und gibt ihnen den Rat, das Netz nochmal auf der anderen Seite des Bootes auszuwerfen. Sie befolgen seinen Rat, obwohl er, wie auch bei der ersten Berufung, sehr sonderbar ist. Und sie fangen so viel, dass das Netz und das Boot das kaum fassen kann. Petrus erkennt als erster Jesus. Er zieht sich aus bis auf die Unterhose, stürzt sich ins Wasser und schwimmt zu Jesus ans Ufer. Daraufhin folgt ein zweites Berufungsgespräch. Das hat eine andere Grundlage als das erste, und zwar die Frage nach der Liebe. Petrus, liebst du mich? Er kriegt einen neuen Auftrag, weide meine Schafe. Petrus, der Vollmächtige. Apostelgeschichte 2, die Verse 14 bis 35. Was ist eigentlich aus dem verängstigten Petrus geworden, der sich vor einer Magd gefürchtet hat? Plötzlich steht er vor einer riesigen Menschenmenge, mehrere Tausend, denn 3000 hatten sich an diesem Tag bekehrt, und er hält eine starke Predigt, lange Predigt. Zwei Ereignisse sind seitdem geschehen. Er hat neu die Liebe und Annahme Jesu erfahren, die ihm trotz seines Versagens zuteil wird. Und er hat wieder einen neuen Auftrag bekommen. Weide meine Schafe. Das zweite Wichtige ist, das ist ja die Pfingstpredigt, er hat die Erfüllung im Heiligen Geist erfahren und handelt jetzt nicht mehr aus eigener Kraft, sondern aus der Kraft des Geistes Gottes. Was hat uns nun das Lebensbild von Petrus für unser eigenes Leben zu sagen? Und warum ist Bewährung im Glaube überhaupt notwendig? Folie 15. Bewährung im Glaube hört sich irgendwie anstrengend an. Schauen wir zuerst nochmal auf den Beginn dieses Prozesses. Und zwar steht da, Jesus kennenlernen, Berufung erleben. So fängt es an. Jesus kennenlernen, Berufung erleben. Die Grundlage für diesen Veränderungsprozess ist Jesus kennenlernen. Folie 16. Die erste Berufung, die Jesus ausspricht, überhaupt die erste Berufung, die heißt, bei ihm zu sein, bei Jesus zu sein. Alles fängt mit dem Beziehungsprozess an. Und durch diese Beziehung werden wir freigesetzt, uns auf den Veränderungsprozess einzulassen. Und daraus folgt jetzt wieder dieser Veränderungsprozess. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis, zur Erkenntnis Selbstbeherrschung, zur Selbstbeherrschung Standhaftigkeit, zur Standhaftigkeit Ehrfurcht vor Gott, zur Ehrfurcht vor Gott Liebe zu den Glaubensgeschwistern und darüber hinaus Liebe zu allen Menschen. Etwas oder jemand, der den Prozess, den wir jetzt gerade öfter schon gehört haben, stört? Ja, das gibt's. Das könnte mir selbst sein, das kann Satan sein und es kann auch der Herr sein, der manches zulässt, damit mir reifet. Fangen wir mit uns selber an. Da ist zum einen das ganz normale Versagen, vielleicht noch gar keine konkrete Sünde. Einfach nur schlecht gelaufen. Man ist enttäuscht von sich selbst, wollte alles besser hinkriegen und doch gelingt es einem nicht. Paulus sagt in Römer 7, Vers 19, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vielleicht kommt es dem einen oder anderen auch bekannt vor, also mir schon. Und dann gibt es auch Sünde, also fahrlässige oder vorsätzliche. Machen wir mit Satan weiter. Satan hat etwas dagegen, wenn Gottes Kinder wachsen in geistlicher Erkenntnis. Wenn sie charakterfest werden, ehrfürchtig vor Gott sind und Liebe üben. Seine Strategie heißt Entmutigung. Du schaffst es doch nicht, schon wieder hast du versagt, das wird sich nie ändern. Es lohnt sich doch alles nicht. Andere können sowieso alles besser als du. Warum soll ich mich überhaupt anstrengen? Mir gelingt doch nichts. Und wenn die andere wüsste, wie es in mir aussieht, dann würde sie mich vielleicht nicht mal mehr anschauen. Und überhaupt, woher soll ich wissen, dass es einen Gott gibt und der es gut mit mir meint? Kennt ihr solche Situationen auch? Und wie können wir damit umgehen? Folie 16. Das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 3, Vers 20, wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Das ist ein Vers, den der Giovanni in seiner letzten Predigt auch zitiert hat. Und das ist vielleicht nicht zufällig so. Vielleicht ist der eine oder andere hier, der hier nochmal eine ganz konkrete Zusage braucht. Deswegen lese ich es nochmal. Wenn uns unser Herz verdammt, ist Gott größer als unser Herz und erkennt alle Dinge. Und letztlich gibt es auch noch Schicksalsschläge verschiedener Art. Krankheiten, Unfälle, Verlust von einem geliebten Menschen, Bedrohung durch Klimaveränderungen wie Hochwasser, Hagelschaden und, und. die kommt nicht von Gott. Satan ist der Zerstörer, der Verderber, der Durcheinanderbringer. Und manches lässt Gott zu, damit mir reifet. Wir erinnern uns an Johannes 15. Gott beschneidet Reben, damit sie mehr Frucht bringen. Manches trifft uns einfach auch, weil wir Teil dieser gefallenen Schöpfung sind. Was können wir jetzt aus dieser Predigt mit nach Hause nehmen? Schauen wir uns nochmal das Lebensbild von Petrus an. Er hat vieles gut gemacht, manches gut gemeint, doch manches falsch gemacht. Aber er ist immer an Jesus dran geblieben. Nach seinem Verrat kriegt er eine zweite Chance, nachdem er schon alle Hoffnung aufgegeben hat und in seinen Fischerberuf zurückgekehrt war. Durch seinen Zerbruch wird er barmherziger, wahrscheinlich mit sich selber und sicher auch mit seinen Mitmenschen. Er verlässt sich nicht mehr auf seine eigene Kraft, sondern wird ganz abhängig von Gottes Geist. Und das gibt ihm Vollmacht. Wenn man den Petrus betrachtet, wie er in der Apostelgeschichte auftritt, sehen wir nichts mehr von dem Großmaul, von dem überaus Impulsiven. Er hat sich dem Veränderungs- und Heilungsprozess Gottes ausgesetzt und er hat ein Profil gewonnen. Was bedeutet das jetzt für uns? Genau dasselbe. Folie 17. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Wenn ihr an mir bleibt, bringt ihr viel Frucht. Also die Traube muss sich nicht anstrengen zu wachsen, sondern die Traube bleibt dran. Einfach dranbleiben. Und sich auf den Edelstein-Schleifprozess Gottes einlassen. Abhängig bleiben von Gott. Des Weiteren ein Lebensstil der Vergebung leben. Folie 18. In Sprüche 24, Vers 16 steht, ein Gerechter fällt 7-mal und steht wieder auf, aber die Gottlosen versinken im Unglück. Das Problem ist nicht das Fallen, das Problem ist das Liegenbleiben. Wir müssen nicht im Unglück versinken. Wir können mit Gottes Hilfe wieder aufstehen. Und manchmal braucht man auch dazu einander als Aufstehhilfe. Und dann, Folie 18, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Wie nötig brauchen wir diese Ermutigung, diese Zusage, auch angesichts der aktuellen politischen Ereignisse? Es kann sein, dass man nach einem Zerbruch auch ein Teil zerbrochen bleibt. Eine Narbe am Körper oder an der Seele, ein Riss, ein Sprung, eben anders, als wir uns das vorstellen oder wünschen. Dann braucht man Gottes Sicht für die Situation. Gott schreibt auch mit zerbrochener Geschichte, wie wir es an Petrus' Geschichte sehen können. Menschen, die zerbrochen sind, haben gelernt, sich nicht auf ihre eigene Kraft zu verlassen, sondern auf Gottes Kraft. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen. Amen.